Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
There's no time to wait. Let's run away with wild horses. Following the sound into the woods.
Ich trage jetzt Dreadlocks seit 4 Jahren und für mich war es eine rein ästhetische Entscheidung.
Sagt Musikerin Ronja Malzahn. Eine weiße Musikerin mit Dreadlocks auf einer Klimademo? Das geht gar nicht, fanden AktivistInnen von Fridays for Future und luden die Musikerin kurzerhand aus. Andererseits, wer hat dieses Verbot ausgesprochen? Waren es womöglich Weiße, die sich angemaßt haben, für People of Color zu sprechen? Die Lage ist verzwickt oder anders ausgedrückt. Der Streit um die sogenannte Identitätspolitik nimmt immer bizarrere Formen an. Es seien zynische Theorien, die solchen Kämpfen um Identität zugrunde liegen, urteilen denn auch der Mathematiker James Lindsay und die Literaturwissenschaftlerin Helen Pluck-Rose in ihrem gleichnamigen Buch. Das wiederum ruft Widerspruch hervor. Inge Breuer hat sich die unterschiedlichen Argumente angehört.
Since approximately June of 2017,
seit ungefähr Juni 2017 haben ich und zwei weitere Wissenschaftler, Peter Boghossian und Helen Pluck-Rose, absichtlich falsche wissenschaftliche Arbeiten geschrieben und sie in hoch angesehenen Journalen eingereicht, im Bereich Geschlecht, Rasse, Sexualität und ähnlichen Themen.
Race, sexuality and similar topics.
Der amerikanische Mathematiker James Lindsay stellt bei YouTube ein Projekt vor, das er mit zwei Kollegen vor einigen Jahren durchführte. Zwei Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin hatten 20 Aufsätze in Fachjournalen eingereicht mit frei erfundenen, absurden Forschungsergebnissen. Es ging um den Penis als soziales Konstrukt, um hündische Vergewaltigungskultur, darum, dass Muskelaufbau nur aufgrund repressiver kultureller Normen als wertvoller definiert wird als Fettaufbau. 4 der Aufsätze wurden veröffentlicht und weitere 3 zur Veröffentlichung akzeptiert.
Und eine, die behauptet, dass rammelnde Hunde Nachweis einer Kultur der Vergewaltigung sind, wurde öffentlich als exzellent ausgezeichnet. Wir hatten wirklich viel Spaß bei diesem Experiment.
We had a lot of fun with this project.
The reviewers are worried that we didn't respect the dog's privacy.
That's the concern.
Stop making sense. Stop making sense. Stop making sense. Making sense.
Mit diesem Projekt, so Lindsay, sollte die politische Korruption der Universität entblößt werden. Sollte demonstriert werden, dass der letzte Unsinn behauptet werden kann, wenn es einer zurzeit an vielen Universitäten herrschenden postmodernen Ideologie entspricht. Einer Ideologie, die besage,
nur weiße Menschen können Rassisten sein, nur Männer sind zu toxischem Verhalten fähig, es gibt kein biologisches Geschlecht, unsere Sprache ist sexistisch. Ein neuer moralischer Kanon erobert westliche Universitäten und erschüttert die liberale Gesellschaft.
Um ihre provozierenden Unterstellungen ausführlich zu belegen, veröffentlichten James Lindsay und die britische Literaturwissenschaftlerin Helen Pluck-Rose im Jahr 2020 das Buch Cynical Theories. In den USA schaffte es das Buch auf die besten Listen. Im Februar 2022 erschien es auch auf Deutsch. Titel: Zynische Theorien, wie aktivistische Wissenschaft Race, Gender und Identität über alles stellt und warum das niemandem nützt. Die bislang wohl profundeste Analyse des angewandten Postmodernismus, urteilte die FAZ. Das Buch schieße mit der Schrotflinte auf den Gegner, meint dagegen Professor Martin Saar, Philosoph an der Uni Frankfurt. Weil es sich akademisch gebe, aber polemisch sei.
Ich würde sagen, so Pamphlete wie dieses hier, hier wird behauptet, man gibt eine objektive Darstellung von Theoriegeschichte, ein bisschen Universitätslandschaft und heutigem Aktivismus, aber alles, was in diesem Buch steht, ist eigentlich politisch motiviert. Und ein Kulturkampf ist, glaube ich, ziemlich genau sowas.
Der Kulturkampf, von dem Martin Saar hier spricht, dreht sich um die sogenannte Identitätspolitik. Auf der einen Seite Minderheiten, die die Anerkennung ihrer Identität schwarz, schwul, lesbisch, trans fordern, die für Teilhabe und eine gerechtere Gesellschaft kämpfen, gegen Rassisten, Sexisten, alte weiße Männer und toxische Männlichkeit, gegen die unbefragten Normen der Mehrheitsgesellschaft, die sich zunehmend attackiert fühlt.
Dieses Unbehagen ist eigentlich ein gutes Zeichen,
findet Natasha A. Kelly. Die Soziologin ist Gründungsmitglied einer Plattform zur Förderung der Vernetzung und Verbreitung schwarzer europäischer Geschichte für Wissenschaftler.
Dass ihr dieses Unbehagen, oh, ich werde angeklagt, es ist keine Anklage, sondern es ist die Realität vor Augen halten, was es bedeutet, 500 Jahre Unterdrückung. Das Problem liegt an den Strukturen, dass von Geburt an weiße Menschen Vorteile haben.
Helen Pluckrose und James Lindsay finden solche Analysen geradezu zynisch, weil weißen Menschen damit eine rassistische Identität zugeschrieben wird.
You can either be racist and acknowledge it and work against it, or you can be racist and in selfish denial of it.
Weiße Menschen können also, folgert Helen Pluckrose, entweder anerkennen, dass sie Rassisten sind und dagegen ankämpfen. Oder sie können Rassisten sein und das egoistisch verleugnen. Sie können dem Rassismus aber nicht entkommen, weil sie in einer Gesellschaft leben, in der die Weißen die Vorherrschaft haben. Solche zynischen Theorien verfolgen Helen Pluckrose und James Lindsay bis zu den postmodernen Denkern der 60er, 70er Jahre zurück. Als Philosophen wie Michel Foucault, Jacques Derrida oder die Gender-Theoretikerin Judith Butler beschrieben, dass alle gesellschaftlichen Verhältnisse Machtverhältnisse seien. Dass es kein objektives Wissen, keine Wahrheit gebe, sondern alles, selbst das Geschlecht, soziokulturell konstruiert sei.
Das ist zynisch, weil es mit der Annahme beginnt, dass sich alles um Macht dreht und die Menschen versuchen, ihre Macht zu verteidigen. Sie lesen die ganze Gesellschaft durch diese Machtverhältnisse. Und wenn man diesen radikalen postmodernen Skeptizismus hat, dann sucht man nicht nach Wahrheit. Interessant ist nur, welche Machtdynamiken hier impliziert sind.
Seit den 80er Jahren hätten, so Pluckrose und Lindsay, solche postmodernen Theorien den universitären Elfenbeinturm verlassen und sich weiterentwickelt zu politisch-aktivistischen Analysen. Etwa in Studien zum Postkolonialismus, in Gender- und Queer-Studies, in der Critical Race Theory, also der kritischen Rassetheorie. Darin werden koloniale Denkmuster auch nach dem Kolonialismus aufgespürt. Da werden Vernunft und Wissenschaft als Medium entlarvt, die Macht des Westens abzusichern. Oder es wird aufgedeckt, dass die weiße Vorherrschaft, der Imperialismus, die Heteronormativität die Gesellschaft prägen und alle infizieren. Das Fazit? Niemand kann diesen Machtstrukturen entkommen.
Hier wird behauptet, dass das, was Sie diese Art von angewandtem Postmodernismus nennen, eher eine Religion, sagen sie manchmal, ist eher ein Set von Dogmen ist und gar keine wissenschaftsfähigen, gar falsifizierbaren Aussagen. Und da zeichnen sie ein sehr düsteres Bild.
Ein Bild, das für Martin Saar aber falsch gezeichnet ist. Er ist ein Verteidiger der identitätspolitischen Streiter, findet deren Analysen über strukturelle Machtverhältnisse durchaus zutreffend. Ein Rassist sei zum Beispiel nicht nur, wer andere aufgrund ihrer Ethnie oder Hautfarbe abwertet. Es gäbe auch rassistische gesellschaftliche Strukturen, etwa im Schulsystem, die zum Beispiel nicht weiße Menschen überdurchschnittlich häufig benachteiligen.
Dass man sagt, es gibt auch Rassismus da, wo keine rassistischen Intentionen im Spiel sind, sondern es gibt auch systemischere Elemente davon. Und deswegen kann so ein Phänomen wie Kolonialismus realgeschichtlich vorbei sein, aber nachwirken. Oder Sexismus, das tatsächlich auch strukturelle Faktoren einrechnen kann, finde ich erstmal richtig.
Aber ist es im Namen eines solchen strukturellen Rassismus richtig, einen renommierten weißen Historiker auszuladen, der einen Vortrag über Kolonialismus halten wollte, wie im vergangenen Jahr in Hannover geschehen, weil er sich als Weißer nicht in afrikanische Verhältnisse hineindenken könne? Darf das Gedicht der schwarzen Amanda Gorman, das sie zu Joe Bidens Inauguration vortrug, von einer Weißen übersetzt werden? Soll es eigene Theaterbühnen nur für schwarze Menschen und People of Color geben? Für James Lindsay ist das ein neuer Absolutismus.
The new
Der neue Absolutismus geht davon aus, dass Machtdynamiken vollständig bestimmen, wer auf der richtigen Seite einer Diskussion steht und wer auf der falschen. Wir sehen da etwas, was sehr puritanisch und starr ist.
Aber hält Martin Saar dagegen, ist es nicht berechtigt, dass zum Beispiel danach gefragt wird, welche Rolle schwarze Übersetzerinnen im Kulturbetrieb spielen? Oder wie sichtbar queere oder schwul-lesbische SchauspielerInnen im Film- und Fernsehbusiness seien.
Also ich sehe da gar nicht so den aktivistischen Eifer, der hier eine Agenda aufprägen will, als nur mal Interventionen in der Gesellschaft, die glaubt, bestimmte Probleme gar nicht mehr zu haben, aber sich darin ganz oft auch täuschen kann. Also ich sehe gar nicht diese Mehrheit von denen, die ihre eigenen angeblich ja tugendhaften Vorstellungen durchsetzen. Ich würde aber sagen, die meisten Dinge könnte man auch anders lesen, nämlich als die, dass wir auch als Gesellschaft, aber auch als Institution sensibler geworden sind.
Zweifellos ist unsere Gesellschaft sensibler, wachsamer geworden für sprachliche Gewalt, für Diskriminierung und Rollenklischees, für Ausgrenzung und Unterdrückung. Eine begrüßenswerte Entwicklung, findet Martin Saar.
Dass wir zurzeit anders nachdenken und auch anders aufmerksam geworden sind für Sagbares, Unsagbares, verletzend Sagbares, das scheint mir richtig. Aber da würde ich sagen, das ist erstmal auch eine Art Fortschritt, weil wir an dem Punkt, glaube ich, auch bestimmte Standpunkte jetzt überhaupt erstmal ernsthaft einbeziehen.
Es kann aber auch zu viel Sensibilität geben, wenden die Kritiker der Identitätspolitik ein. Dann nämlich, wenn an die Stelle von Argumenten Gefühle treten, wenn Einfühlungsvermögen statt Diskussion gefordert wird, wenn persönliche Betroffenheit zur Legitimation wird, überhaupt mitzureden. Die deutsche Philosophin Svenja Flasspöhler spricht von einer modernen Empfindsamkeit, von einer Kultur der Wokeness, der Wachsamkeit, bei der die Welt im Licht persönlicher Verletzungen und Verletzbarkeiten betrachtet wird. Helen Pluckhose.
Wenn Sie woke sind, können Sie diese Machtsysteme sehen, wie sie von diesen speziellen Theoretikern analysiert werden. Es ist eine sehr religiöse Einstellung. Die Leute haben das Licht gesehen. Sie können sehen, was wirklich vor sich geht und jeden anderen dazu bringen, das auch zu sehen.
Pluckhose und Lindsay erheben gegen die Woken den Vorwurf, ihre Sensibilität für rassistische, sexistische und soziale Diskriminierung spaltet die Gesellschaft in immer mehr Gruppen und Grüppchen, die alle in ihren eigenen unterdrückten Identitäten anerkannt werden müssen. Und das führe wiederum zu Hierarchien noch unter den Unterdrückten. Etwa sind schwule weiße Männer privilegiert gegenüber schwulen schwarzen Männern. Transmänner sind privilegierter als Transfrauen. Und heterosexuelle schwarze Männer könnte man geradezu als die privilegierten weißen Männer unter den Schwarzen bezeichnen. Und so weiter und so weiter. Pluckhose und Lindsay vertreten dagegen einen Liberalismus der Farbenblindheit.
Anstatt darauf zu pochen, dass beispielsweise schwule, Lesben oder Transgender-Personen exakt die gleichen Rechte und Pflichten haben wie alle anderen, weist die Identitätspolitik ihnen eine Sonderstellung zu. Diese soll Minderheiten zwar schützen, kann sie aber auch sichtbar von allen anderen trennen. So zementiert sie das Gefühl der Ungleichheit, das sie beklagt.
At its center, there's the individual.
Im Mittelpunkt steht das Individuum. Wir möchten, dass jeder Zugang zu allem hat, unabhängig von seiner Identität. Und es gibt den Universalismus. Da glauben wir, dass wir alle Mitglieder der menschlichen Rasse sind. Und das betonen wir über jede Kluft hinweg. Im Liberalismus gibt es diese Idee der Farbenblindheit, wo wir Menschen nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilen.
Natürlich sollte es für die gesellschaftliche Teilhabe irrelevant sein, wer wir sind oder zu welchen Gruppen wir gehören, kontert Martin Saar. Aber die Wirklichkeit sehe oft anders aus. Oft genug ständen hinter der liberalen Idee der gleichen Rechte und Pflichten für alle doch eigene Interessen, der Versuch, die eigenen Privilegien zu wahren.
Und ich finde, zu Recht müssen sich manche Leute vorhalten lassen, dass sie manchmal nur so tun, als ob sie für das Allgemeine sprechen, obwohl sie ihre eigenen Standpunkte generalisieren. Und ihnen wird auch ab und zu mal der Vorwurf erhoben, dass hier natürlich bestimmte Akteure ihre Privilegien verteidigen und ihr Wissen und ihre Autoritäten. Und auch die müssen sich erstmal beweisen und rechtfertigen.
Sicherlich ist es eine Leistung der sogenannten Identitätspolitik, auf die weiter bestehenden Ungleichheiten einer nur vermeintlich farbenblinden Gesellschaft hinzuweisen. Darauf hinzuweisen, dass nach wie vor zu viele marginalisierte Gruppen zu wenig Gehör finden. Doch folgt daraus, das Ideal der Farbenblindheit zu verwerfen und stattdessen Gruppenidentitäten zu betonen und die nicht zur eigenen Gruppe gehörenden auszuschließen? Für Plackerus Linse jedenfalls bleibt die Anerkennung der Gleichwertigkeit aller das Richtmaß für eine gerechte Gesellschaft.
Wir müssen universelles Denken wieder normalisieren und uns von der Vorstellung verabschieden, dass wir uns auf Identitätskategorien beziehen müssen, um Minderheiten zu stärken. Sie mögen schwarz sein, sie mögen Frau sein, aber das sollte absolut nichts über ihre Rolle im Leben aussagen. Sie müssen das Recht haben, selbst darüber zu entscheiden. Und mit allem, was ihrer Entscheidung in die Quere kommt, müssen wir uns befassen.
Hintergründe von Inge Breuer zur Diskussion über das Buch »Zynische Theorien – Wie aktivistische Wissenschaft Race, Gender und Identität über alles stellt und warum das niemandem nützt« von Helen Pluckrose und James Lindsay. Die deutsche Übersetzung ist letzten Monat bei CH Beck erschienen.